Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wir kommen heute zum nächsten Teil noch einmal Apostelgeschichte 26, 18 unter dem Thema Jesus oder Satan. Ich lese uns gerade diesen Vers noch einmal vor, den Auftrag des Herrn vor Damaskus an Paulus, wie ihn Paulus selbst schildert, Apostelgeschichte 26. Dass der Herr zu ihm sagt, ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wir kommen heute zu einem etwas düsteren Thema. Das liegt in der Natur der Sache, denn es geht um die Macht der Finsternis. Um die Frage Jesus oder Satan. Heute stellt sich diese Frage für einen Großteil der sogenannten Christenheit gar nicht mehr. Satan wurde ins Reich der Mythen und Legenden verwiesen. Für viele, wahrscheinlich für die meisten, die sich Christen nennen, steht er nur noch als Ausdruck für das Böse in der Welt. Aber dass es einen Satan gibt, dass in der unsichtbaren Welt wirkliche Mächte des Bösen agieren, das hält man für primitiven mittelalterlichen Aberglauben. Und damit spielt eine solche bibelkritische Theologie dem Teufel bestens in die Hände. Denn was ist in jedem Kampf, liebe Geschwister, ein unschätzbarer strategischer Vorteil? Denken wir an die deutsche Sagenwelt, denken wir an moderne Militärtechnik. Wir sehen überall das gleiche Prinzip: Unsichtbarkeit. Wer unsichtbar ist, kann ungestört seine Angriffe vorbereiten und ausführen. In der deutschen Sage Siegfried, der große Held, auch er konnte trotz legendärem Schwert Balmung den Zwerg Alberich erst besiegen, nachdem ihm was gelungen war, nachdem er ihm die Tarnkappe entreißen konnte, der den Zwerg Alberich unsichtbar machte. Moderne Militärflugzeuge verfügen über Tarnkappentechnologie, Tarnkappenbomber und Tarnkappenkampfjets, wodurch sie vom gegnerischen Radar nicht mehr wahrgenommen werden. Und im Krimi, falls er sowas gelegentlich mal anschaut, wenn ein Agent aufgeflogen ist und verfolgt wird als Kronzeuge oder sonst irgendwas und sein Leben beim besten Willen nicht mehr zu schützen ist, dann fingiert man einen tödlichen Unfall, bei dem er offiziell stirbt, in Wahrheit weiterlebt, und dann geben die Verfolger auf, weil er ist ja offiziell für tot erklärt. Also auf den verschiedensten Gebieten eine sehr beliebte und effektive Technik. Und so hat die bibelkritische Theologie den Teufel offiziell sterben lassen. Sie hat ihn offiziell für tot erklärt. Und einen größeren Gefallen konnte sie ihm gar nicht tun. Wobei sie das ja nicht getan hat. Satan selbst ist der Geist, der diese Theologie treibt und beseelt. Nun kann er unerkannt und bestens getarnt sein tödliches Werk treiben. Er hat keine ernste Gegenwehr mehr zu befürchten, denn er existiert ja angeblich gar nicht. Ich musste denken in der Vorbereitung, es ist auf diesem Hintergrund höchst interessant zu sehen, was geschieht, wenn Jesus den Dämonen begegnet. Was passiert da? Meistens, vielleicht nicht immer, aber fast immer, sehr häufig zumindest. Die Dämonen werden offenbar von sich aus. Sagen sie, Jesus, was willst du von uns? Und offenbaren sich, dass der betreffende Mensch durchaus nicht nur eine Krankheit hat. Die Bibel unterscheidet sehr genau, ob jemand krank ist oder ob jemand von Dämonen besessen ist. Und wenn Jesus Menschen begegnet, die von Dämonen besessen sind, sehen wir es häufig, dass die von sich aus sich artikulieren. Sie werden offenbar, denn Jesus ist gekommen, die Mächte und die Werke Satans zu zerstören. Und ein erster Schritt dabei ist, dass diese Werke Satans offenbar werden. Das ist wichtig und dazu soll auch der heutige Gottesdienst, die heutige Predigt dienen. Es ist wichtig, dass die geistliche Frontlinie klar und sichtbar wird, damit wir die Front sehen im Kampf, in dem wir stehen. Und dieser Kampf, liebe Geschwister, ob wir sehen oder nicht, der findet ja tagtäglich statt, in unseren Ehen und Familien. Ich werde in 2 Wochen noch speziell auch auf das Thema Beziehungen und Ehen eingehen. Ist mir in der Vorbereitung auf den heutigen Sonntag wichtig geworden, denn gerade der Bereich der Ehe und der Beziehungen ist der Bereich, in dem der Satan heute wütet wie in kaum einem anderen Gebiet. Aber auch in unserem ganzen Miteinander als Gemeinde Jesu. Wir erleben es doch eigentlich Tag für Tag und Woche für Woche, wie überall der Teufel unterwegs ist und versucht, in unseren Beziehungen, in unserem Miteinander Misstrauen, Lieblosigkeit und einzustreuen und das Miteinander zu stören. In der Bibel haben wir gelesen, siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Das ist gewisslich wahr. Aber der Teufel schläft leider auch nicht viel mehr. Und das ist die traurige und die ernste Wirklichkeit. Ich musste bei der Vorbereitung denken, wie einfach wär's, wenn alles, was zum Reich Satans gehört, damit wir die Frontlinie jederzeit klar vor Augen haben, alles, was von seinen Gedanken und seiner Kraft geprägt und getrieben ist, tief schwarz eingefärbt wäre. Ist mal so eine interessante bildliche Vorstellung. Stellt euch vor, umgekehrt, alles, was zu Jesus gehört, alles, was vom Geist Gottes gewirkt ist, würde goldglänzend erstrahlen. Wenn Menschen, die nicht zu Jesus gehören, von einer sichtbaren schwarzen Aura umgeben wären. Wenn bei bösen, vom Geist Satans hervorgebrachten, auch aus unserem Mund kommenden Worten und Gedanken, diese Worte mit schwarzen Wolken umwabert wären und unser Gehirn bei negativen Gedanken vom Satan eingegeben mit schwarzem Nebel umgrenzt wäre. Und eben umgekehrt goldfarben glänzend, wenn es von Jesus kommt. Wir würden jederzeit bei uns und bei anderen sichtbar vor Augen haben, was gerade geschieht. Wie wir welchen Vorgang zu bewerten haben. Ich finde es deshalb interessant, überlegt euch mal, es wäre so. Welche Auswirkungen hätte das wohl auf unser Denken? Wenn sofort bei jedem bösen satanischen Gedanken von den Mächten des Bösen eingegeben eine dicke schwarze Wolke an unserem Kopf wäre. Die anderen sehen das alle auch. Bei jedem Wort, das nicht aus reinem Herzen kommt, eine dicke Rauchschwade aus dem Mund kommt begleitend. Welchen Auswirkungen hätte das auf unser Denken, auf unser Reden, auf unser Tun, darauf, mit welchen Menschen wir engeren Kontakt suchen? Sage mir, wer deine Freunde sind, und ich sage dir, wer du bist. Andererseits, wenn wir die Dinge im Licht der Bibel betrachten, sind sie eigentlich genauso klar. Nur weil sie nicht für jedermann sichtbar sind, können wir uns dabei leichter in die Tasche lügen und uns was vormachen. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, das Wort Gottes lesen, sind die Dinge auch klar. Jesus oder Satan? Die erste Frage dabei ist, zu wem gehören wir? Es gibt nur diese beiden Reiche im ganzen Kosmos, was geistliche Wirklichkeit anbelangt. Es gibt keinen neutralen Boden. Daran lässt die Bibel überhaupt nicht den allergeringsten Zweifel. Es gibt in der geistlichen Welt keinen neutralen Boden. Es gibt das Reich der Finsternis und das Reich des Lichts. Es gibt das Reich Satans und es gibt das Reich Jesu. Und es gibt nichts dazwischen. Nicht einen Millimeter, nicht einen Fußbreit Boden dazwischen. Und deshalb beschreibt Apostelgeschichte 26, Vers 18 diese alles entscheidende Umkehr, nämlich die Umkehr von der Finsternis zum Licht, die Umkehr von der Gewalt Satans zu Gott. Und es ist wichtig, liebe Geschwister, dass wir das in diesem ganzen Ernst, in dieser ganzen Dramatik, die dahinter steckt, vor Augen haben. Wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann geht es nicht darum, dass der jetzt vielleicht ein bisschen besserer Mensch wird. Es geht auch nicht darum, dass der jetzt vielleicht ein bisschen ein besserer Christ wird. So nach dem Motto, die nicht bekehrten Namenschristen, das sind so halblebige Christen. Aber wer sich richtig bekehrt hat, der hat geistlich noch eine ordentliche Schippe draufgelegt. Nein, es geht um was ganz anderes. Es geht um die Bürgerschaft in zwei Reichen, die nichts, aber auch gar nichts miteinander zu tun haben. Mehr noch, es geht um die Bürgerschaft in zwei Reichen, die miteinander in erbitterter Feindschaft stehen, zwischen denen der kosmische Kampf tobt um Gut und Böse, um Licht und Finsternis. Dieser Kampf tobt vor allem um die Ehre Gottes und dann aber auch um das Werk Gottes, um den Menschen, den er zu seinem Ebenbild geschaffen hat, um das Heil und die Verdammnis des Menschen. Satan will die Menschen verderben und vor allem will er Gott die Ehre rauben. Und deshalb hat er den Menschen zur Sünde, zur Auflehnung gegen Gott verführt. Wir können auch das ja nicht oft genug betonen. Sünde ist nicht in erster Linie eine Frage von Moral oder Unmoral. Sünde ist die Entscheidung, ohne Gott, gegen Gott im Reich der Finsternis zu leben. Und jeder Mensch, der sich nicht zu Jesus bekehrt hat, lebt in diesem Reich Satans. Und um die Menschen in seinem Reich gefangen zu halten, setzt der Teufel von Anfang an alles daran, nach dem Sündenfall, dann auch den 2000 von Jahren später, den verheißenen Erlöser zu töten. Nur diese kleinen Schlaglichter. Sündenfall war einer der großen Akte der Schlange, des Drachen, Satans. Und als Jesus auf die Welt gekommen ist, im Stall von Bethlehem, lässt er durch Herodes, der Satan, durch Herodes alle männlichen Säuglinge in Bethlehem unter 2 Jahren ermorden. Und als er feststellt, dass es ihm nicht gelungen ist, da versucht er später, als Jesus erwachsen ist, ihn zu verführen. Auch das gelingt ihm nicht. Da schleicht er sich in die Jüngerschaft Jesu. Er bemächtigt sich des Judas Ischariot. Durch diesen verrät er Jesus und liefert ihn an seine Feinde aus. Sehr dramatisch und sehr genau beschreibt Johannes in Johannes 13, 27. Satans Geist wirkt schon lange in Judas. Aber beim Abendmahl, als sie beieinander sind beim Brotbrechen, da lesen wir, und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Gottes Wort lässt keinen Zweifel darüber, was geschieht. Es ist Satan selbst, der sich nun leiblich des Judas bemächtigt und durch dieses Instrument, dessen er sich bemächtigt hat, Jesus an seine Feinde ausliefert. Aber auch dadurch kann er das Erlösungswerk Jesu nicht hindern. Jesus vollbringt am Kreuz von Golgatha das Heil der Welt. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Die Gemeinde Jesu entsteht und wächst. Aber wieder ist Satan auf den Beinen. Mitten in die Gemeinde Jesu hinein sät er seine antichristliche Saat des Bösen. Wir kennen das Gleichnis Jesu vom Sämann. Und der Feind kommt des Nachts, wenn der Landwirt schläft. Auch ein Bild dafür, wenn die Gemeinde Jesu nicht wachsam genug ist. Und darum geht es auch heute, dass wir jeden Tag wachsam sind, die Werke des Bösen zu sehen. Nicht vor allem bei den anderen, sondern vor allem auch bei uns selber. Und so sehen wir, liebe Geschwister, wie der Kampf tobt bis zum Ende der Zeiten. Und wir heute leben in den Tagen der allerletzten Zuspitzung dieses Kampfes. Der letzte und höchste Gipfel ist dann das Kommen des Antichristen. Er wird die Menschen verführen, vor ihm niederzufallen, ihn anzubeten und ihm die Ehre zu geben, die Gott allein gebührt. Und wir sehen in unseren Tagen, wie sich das weltweite Szenario mehr und mehr vorbereitet auf das Kommen des Antichristen. Nur ein Gedanke noch dazu, geistlich und so weiter, habe ich schon an verschiedenen Stellen einiges gesagt. Es gibt von Fachleuten, die sich gut auskennen, die Vermutung, Ob auch die ganzen Wirtschaftskrisen von Amerika, Eurokrise angefangen, ein Stück weit Manipulation sind, vielleicht sogar sehr durchgängig Manipulation sind, um unsere Staaten der zivilisierten Welt zu destabilisieren und das Kommen eines allmächtigen irdischen Herrschers gewissermaßen vorzubereiten, einer neuen Diktatur. Und das könnte dann schon unmittelbar der Antichrist sein. Also ich sage es einfach deshalb, ich weiß es nicht, wir sehen nicht ganz genau hinein, es spricht aber vieles dafür. Was heute mit dem Euro-Rettungsschirm geschieht und so weiter, ist Volksverdummung und die Mehrheit des Volkes hat es auch schon begriffen und ist dagegen. Da laufen im Hintergrund ganz trübe Dinge ab, genau durchschauen wir es nicht, aber wir sehen an vielen, vielen Punkten, wie wir wirklich in den allerletzten Tagen leben. Und umso wichtiger ist es, wachsam zu sein. Wie gesagt, wie lange es dauern wird, wissen wir nicht, aber es kann schon sehr bald sein. Und die Bibel sagt, in dieser letzten Zeit wird die satanische Verführung so stark, so allgegenwärtig sein, dass sogar die Auserwählten verführt würden, obwohl dies eigentlich unmöglich ist. Es ist interessant, die Bibel sagt es genau so. Und Gott verhindert, dass das eigentlich Unmögliche doch möglich wird, indem er die Zeit der letzten Tage verkürzt und die Gemeinde plötzlich aus der Stunde der allergrößten Gefahr herausholt und rettet in der Stunde der Entrückung. Ich führe es so breit aus, um deutlich zu machen, das ist die geistliche Wirklichkeit, in der wir leben. Mitten in diesem Kampf stehen wir, egal ob links oder rechts, auf der einen, der anderen Seite, auf der Seite des Lichts, auf der Seite der Finsternis. Mittendrin steht jeder von uns. Ich hoffe, alle von uns auf der Seite des Lichts. Und ich betone nochmal, es gibt keinen fußbreit neutralen Boden. Jeder Mensch befindet sich entweder im Reich der Finsternis, in der Gewalt Satans, oder er ist durch Christus herausgerettet und gehört nun ins Reich des Lichts zum lebendigen Gott. Wie sehr uns diese Macht der Finsternis, die Gewalt Satans umgibt, will ich an einigen Punkten aufzeigen. Es sind nur ganz kurze Schlaglichter, sonst wird es an dieser Stelle zu lang und wir wollen auch das Böse gar nicht zu breit ausführen. Recht offenkundig tritt die Macht Satans in den verschiedenen Bereichen der Esoterik zutage. An Punkten, wo es nicht ganz so deutlich wird, das Gesundheitswesen ist seit Jahrzehnten an wichtigen Stellen von der Esoterik und von okkulten Dingen durchdrungen. Ganz besonders auch im Bereich der Entspannungstechniken. Die haben im Wesentlichen asiatisch-okkulten Hintergrund. Damit greifen sie, wir haben es neulich in der Bibelstunde angesprochen, auch hinein, längstens schon in den Kindergarten. Gerade auch in den Mittagspausen und so weiter und dazwischendrin werden Traumreisen zur Entspannung durchgeführt. Kinder sollen im Grunde ihr Gehirn abschalten, auf einer grünen Wiese irgendeinem Wesen begegnen. Das ist Schamanismus pur, das ist die Hinführung zu okkulten Geistführern der jenseitigen Welt. Auch der Bereich der Naturheilpraxis ist erfahrungsgemäß zu rund 90% okkult-esoterisch besetzt. Ihr wisst, ich habe gar nichts dagegen, im Gegenteil, wenn wir die guten Gaben der Natur, die Gott uns gegeben hat, nutzen und gesunde Tees und alles mögliche andere trinken, das muss man striktement davon trennen. Aber was im sogenannten Bereich der Naturheilverfahren heute läuft, ist leider zu einem verschwindend geringen Teil wirkliche Naturheilkunde, sondern ist in ganz, ganz wesentlichen Teilen mit esoterischem Gedankengut und damit letztlich mit satanisch-okkultem Gedankengut durchsetzt und davon geprägt. Muss dann ganz genau unterscheiden in jedem einzelnen Fall. Immer das geistgeleitete Gehirn mit einschalten. Charismatik, da kommt es ganz, ganz, ganz nah an unsere eigene Welt heran. Ich hatte schon mal darauf hingewiesen, ganz typisch das nach hinten umfallen, der sogenannten Ruhen oder erschlagen werden im Geist. Es ist nach der Bibel eindeutig unbiblisch. Es ist eindeutig das Ergebnis einer okkult-dämonischen Kraftübertragung. Überall, liebe Geschwister, ich kann es nicht nachdrücklich genug sagen, überall, wo wir erleben, dass das geschieht, sollten wir striktement jeden Kontakt abbrechen. Es ist Macht des Bösen. Etwas breiter sage ich noch ein paar Sätze zur katholischen Kirche. Wir alle haben wohl schon von Lourdes und Fatima gehört, von Medjugorje und La Salette, den zahlreichen Orten und vielen, vielen mehr, an denen angeblich seit mehr als 1000 Jahren zum Teil schon die Maria erscheint, die Jungfrau. Wer erscheint da wirklich? Ihre Offenbarungen und Ansprüche, die diese Erscheinung erhebt, lassen überhaupt keinen Zweifel. Denn diese Erscheinung fordert Ehre und Anbetung, wie sie allein Gott zusteht. Nur ein Beispiel, das für sich aussagekräftig genug ist. In einer Erscheinung im Jahr 1951 verkündigte dieser Geist, jetzt wörtliches Zitat, der Vater und der Sohn wollen Maria, die Frau aller Völker, als Miterlöserin, Mittlerin und Fürsprecherin in diese Zeit senden. Das fordert diese Erscheinung an Ehre und Anerkennung für sich selber. Man könnte das durch hunderte und tausende weitere Zitate aus diesen sogenannten Marienerscheinungen belegen. Sie fordert Ehre, die Gott allein gebührt. Und schon alleine dadurch erweist sie sich als durch und durch satanisch. Denn genau das ist der Kampf, um den es geht. Wenn wir die Offenbarung angucken und von der Offenbarung gar nichts verstehen würden, dann würde jeder Leser der Offenbarung das eine begreifen. Es geht um die entscheidende Frage, vor wem beugt die Menschheit ihre Knie? Wen betet sie an? Wem gibt sie die Ehre? Und diese Erscheinung in Lourdes, in Fatima und wo auch immer, beansprucht die Ehre für sich. Wer fehlt? Denken wir biblisch mit. Der Vater und der Sohn wollen Maria in diese Zeit senden. Wer kommt nicht vor, der zwingend vorkommen müsste? Der Heilige Geist. Nach der Lehre der Bibel senden der Vater und der Sohn wen? Den Heiligen Geist. Das ist hochinteressant, mir fiel das vor Jahren auf. Ich habe deshalb zwei Bilder mitgebracht. Als ich eine Marienkirche betrat in der katholischen Kirche, gibt es die zuhauf. Erfreulicherweise auch andere, aber eben auch sehr viele Marienkirchen. Wir sehen hier die katholische Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Andernach. Andernach liegt ja am Rhein gegenüber Neuwied. Und von da aus haben wir mal auch in Andernach Spaziergang gemacht. Ich gucke da auch immer gern in katholische Kirchen rein. Und da ging ich nach vorn und schaute nach oben und habe das zentrale Gemälde nun auch hier etwas vergrößert vorn überm Altar. Das zentrale Gemälde in dieser Kirche Mariä Himmelfahrt. Als ich es angeschaut habe, bin ich innerlich ob dieser Gotteslästerlichkeit erstarrt. Denn was geschieht da? Was ist abgebildet? So deutlich sieht man es in wenigen, aber die Theologie ist grundsätzlich die gleiche. Maria wird vom Vater und vom Sohn in die göttliche Dreieinigkeit aufgenommen. Das ist im Grunde genommen die Lehre von Mariä Himmelfahrt. Maria tritt anstelle des Heiligen Geistes in die göttliche Dreieinigkeit ein. Und sie ist abgebildet, wenn man genau hinguckt, unterm weißen Übergewand, das ihre Reinheit darstellen soll, unten drunter das blaue Gewand der Himmelskönigin. In der Regel wird sie ja mit diesem blauen Gewand dargestellt. Schon allein dieser Titel ist nicht nur anmaßend, sondern gotteslästerlich. Denn König des Himmels und der Erde ist Gott allein. Wir sehen, wie dieser Geist, der sich als Jungfrau Maria ausgibt, ganz und gar durchgängig auf der ganzen Linie alle Ehre für sich beansprucht, die Gott und Christus allein zukommen. Die katholische Bibliothekarin Elvira Maria Slade hat in einer sehr umfangreichen Untersuchung gezeigt, dass diese angebliche Maria nun auch fordert, demnächst als Miterlöserin ganz offiziell anerkannt zu werden. Es dürfte eine Frage von Jahren sein, bis da ein neues katholisches Dogma kommt. Und diesem Dämon, möglicherweise Satan selbst, weihte Papst Pius XII. Im Jahr 1942 die ganze Welt. Wir sehen, dass das vor allem seit Fatima anscheinend seit 1917 das Handeln der katholischen Kirche durchzieht, dass alles und jeder diesem Dämon, der als Jungfrau Maria erscheint, geweiht wird. Paul der VI. Erneuerte diese Weihe am Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils 1965 und rief dabei aus: Kann man überhaupt christlich sein, wenn man nicht marianisch ist, wenn man nicht diesen Dämon anbetet? Und dann vor allem war es der polnische Papst Johannes Paul II., der sich von Anfang an der Welt als totus tuus, lateinisch ganz der Deine, aber nicht etwa der zu Jesus gehört. Er sagt es im Blick auf Maria, ganz der Deine. Und er jede Nation, die er besucht hat, Maria geweiht hat und die feierliche Weihe der ganzen Welt an Maria erneuert hat. So haben verschiedene Päpste diesem Dämon immer und immer wieder sich und die Welt geweiht. Und so weihen sich auch Menschen persönlich diesem Dämon. Die Marienweihe, die persönliche Marienweihe ist in der katholischen Frömmigkeit tief verankert. Und von der Weihe an Maria wird gelehrt, wenn wir uns Maria weihen, ist es so, als ob wir unser Leben und alles, was dazugehört, unsere Sorgen, Verdienste, Gebete, Opfer und so weiter, der besten Anwältin geben, die es gibt. Sie verwaltet nun unser Leben und wir müssen uns um nichts mehr sorgen, denn wir gehören ihr und sie tut nur das Beste für uns. Wir sehen überdeutlich, wie sehr sich dieser Dämon in der katholischen Kirche an die Stelle Jesu gesetzt hat. Ich sage es an dieser Stelle so deutlich: Es gibt vieles, was wir in der katholischen Kirche vom Wort Gottes her kritisieren und ablehnen müssen. Die Ablasslehre, die Heiligenverehrung, vieles, vieles mehr. Aber als ich dieses Buch von Elvira Slade gelesen habe über die Marienerscheinungen und die Lehre der Maria, da wurde mir bewusst, der ganze Rest sind eigentlich irgendwie alles Kindereien im Verhältnis zu dieser einen Tatsache, wie Satan selbst durch diese Marienerscheinungen seit mehr als 1000 Jahren praktisch die völlige Kontrolle über die katholische Kirche, die völlige Herrschaft übernommen hat. Wenn nun wenigstens die evangelischen Kirchen und Freikirchen von satanischer Verführung wesentlich frei wären. Leider weit gefehlt. Ich habe schon darauf hingewiesen, schon seit vielen Jahrzehnten hat eine bibelkritische Theologie in den evangelischen Landeskirchen die Herrschaft angetreten. Und diese Theologie hat von Anfang an, schon im 19. Jahrhundert, überbuhlt man im 20. Jahrhundert, den Sühnetod Jesu geleugneten Kern christlichen Glaubens überhaupt. Und vor kurzem hat selbst der EKD-Ratsvorsitzende Schneider diese Lehre mehr oder weniger deutlich verbreitet. Und in unserem Zusammenhang stellt sich nun die entscheidende Frage: Wie ist das geistlich auf den Punkt gebracht zu bewerten? Die Bibel lässt keinen Zweifel. Sie sagt nicht, das ist schlechte Theologie. Sie sagt auch nicht, das ist mangelhafte Erkenntnis. Die Bibel sagt 1. Johannes 4,1, das ist der Geist des Antichristen. Das ist der Geist des Antichristen. Auch uns ist es wichtig, liebe Geschwister, was heute in weiten Teilen der Landeskirchen gelehrt wird, das ist nicht einfach nur schlechte Theologie. Das ist nicht nur mangelhafte Bibeltreue. Das ist nicht weniger als antichristlich. Das ist nichts anderes als satanisch. Genau diese Klarheit, die, wenn man die Bibel liest, offenkundig ist, aber genau diese Klarheit versucht man nach Kräften zu vertuschen. An der anderen Thematik in der heute laufenden Diskussion, ob homosexuell lebende Pfarrer in den Pfarrhäusern zusammenleben dürfen, da wird auch der württembergische Bischof Juli nicht müde zu betonen und zu sagen: Ball flach halten, wir sind doch alle Geschwister im Herrn, wir haben uns doch alle lieb und wir dürfen uns doch nicht gegenseitig den Glauben, das Christsein und die Treue zu Jesus und seinem Wort absprechen. So zünden sie eine Nebelkerze um die andere, um die geistliche Frontlinie zu verschleiern. Liebe Geschwister, aber genau darum geht's. Genau darum geht's. Um Christsein oder Nicht-Christsein. Um Kirche Jesu, Kirche Christi oder um Kirche des Antichristen. Um Treue zu Jesus und seinem Wort. oder nicht. Und wir müssen mit dem Wind des Heiligen Geistes diese Nebelschwaden wegblasen und aufzeigen, worum es wirklich geht. Es geht um Treue zu Jesus und seinem Wort. Es geht um das Thema dieses Sonntags, um Jesus oder Satan. Es steht das Ganze auf dem Spiel. Es geht mir nicht darum, die katholische Kirche schlecht zu machen, die Charismatiker, die evangelische Kirche, die Freikirchen. Die ganze Dramatik, liebe Geschwister, kommt in den nächsten Jahren auch in den freikirchlichen Bereich hinein. Ich sage es immer wieder, sie ist schon hineingekommen. Um nur ein Beispiel zu nennen, die sogenannte Volksbibel, mit X geschrieben. Hier wird die Heiligkeit Gottes sprachlich mit Füßen getreten. Und sie hat bereits in freikirchlichen Gemeinden, wenn ich sehe, relativ breit Fuß gefasst. Das ist keinen Deut besser als das andere, was ich gerade geschildert habe. Es geht nicht darum, Organisationen, Menschen schlecht zu machen. Ich sage immer wieder, es gibt auch in der katholischen Kirche Christen. Ich bin solchen schon begegnet. Es gibt in den evangelischen Landeskirchen gläubige Pfarrer und es gibt durchaus eine ganze Menge gläubiger Gemeindeglieder. Es gibt in der Charismatik, auch das habe ich an anderer Stelle ausgeführt, viele Geschwister, die uns geistlich ganz nahe stehen. Kurt Koch hat gesagt, die charismatische Bewegung ist der Angriff auf den besten Kern der Gemeinde. Und wir wissen es aus unserer eigenen Geschichte, wie viele Kontakte da waren. Aber es geht darum, die Tarnkappen des Bösen wegzureißen, die frommen Tarnkappen abzureißen, dass das Böse erkennbar wird, dass die Frontlinien des Kampfes sichtbar werden. Und dass wir wissen, wo wir dabei sein können, wo wir mitmachen können und wo wir nicht dabei sein können, wo wir nicht mitmachen können. Damit wir aus dieser Klarheit immer wieder neu die notwendigen Konsequenzen ziehen. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Und jetzt will ich zum Positiven kommen, nachdem wir das Negative genauer betrachtet haben. Um in diesem Kampf zu bestehen, brauchen wir eine feste Gründung in Jesus, in seinem Wort, in seiner Gemeinde. Wir brauchen als erstes deshalb eine glasklare Beziehung zu Jesus. Das ist von so großer Bedeutung, dass wir wissen, ich bin erlöst. Ich gehöre zu Christus. Alle Mächte der Finsternis können mich von ihm nicht trennen, Römer 8. Und deshalb hat der Luther, ich habe es wahrscheinlich auch schon mal erzählt, so betont, ich bin getauft. Das hat er mit Kreide auf seinen Schreibtisch geschrieben, ich bin getauft. Nicht, weil er dem Taufwasser so große Bedeutung zugewiesen hat, aber er hat dem Wort Gottes vertraut, das ihm Gott durch das Wasser der Taufe körperlich hat zukommen lassen. Ich bin getauft. Gott hat mich als sein Kind angenommen. Und mit diesem Wissen der Verheißung Gottes, die für ihn in der Taufe sichtbar wurde, hat er allen Anfechtungen des Teufels widerstanden. Und dieses Wissen brauchen auch wir. Ich gehöre zu Jesus. Absolute Klarheit. Ich weiß, ich bin erlöst durch das Lammesblut. Zweitens brauchen wir eine feste Beziehung zu seiner Gemeinde. Jesus lässt uns in diesem Kampf nicht alleine dastehen. Er stellt uns in die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern, dass wir füreinander beten, dass wir füreinander da sind, dass wir einander ermutigen und trösten. Mir ging heute Nacht noch, da lag ich mal zwischendrin eine Zeit wach, da ging mir das Bild durch den Kopf. Zum einen ist ja schon interessant, dass Jesus sagt und die Bibel das Bild gebraucht vom guten Hirten und den Schafen. Denn die Schafe haben manche Eigenschaften und eines ist, sie sind Herdentiere. Die gehören zusammen. Ein Schaf für sich allein ist nichts. Das Schaf gehört in die Herde und das ist schon eine Botschaft in diesem Bild. Gemeinde Jesu ist sein Leib, die gehört zusammen. Dann dachte ich im Bild noch ein bisschen weiter an Verwandten von den Schafen, die Moschusochsen. Das sind so etwas urige Viecher, die wohnen in den kalten Regionen des Nordens und die haben eine Eigenschaft. Und die ist, ich denke, die Bibel hätte die vielleicht erwähnt, wenn die in Israel vorkämen, aber da gibt es die nicht, da ist denen zu warm. Die haben eine ganz wichtige Eigenschaft, die wohnen, die kommen auch in Herden vor und wenn Gefahr droht, wenn Wölfe kommen, Bären, anderes Ungetier, was es gibt, dann bilden sie einen Kreis. Die Jungen, die Schwachen kommen in die Mitte und die starken erwachsenen Tiere treten nach außen, bilden einen geschlossenen Kreis, stehen dicht beieinander, Schulter an Schulter und senken ihre mächtigen, hornbewehrten Köpfe gegen den Feind. Und so sind sie ein Bild des Schutzes, des Zusammentretens. Liebe Geschwister, ich denke, es ist ein gutes Bild für Gemeinde. So sollten wir als Gemeinde beieinander sein, auch in diesen Mächten, in diesem Kampf mit den Mächten des Bösen. Schulter an Schulter, eng zusammengeschlossen, Schutz bieten. Es ist die erste Aufgabe des Pastors und auch der leitenden Brüder, einen solchen Schutzkreis um die Gemeinde zu bilden, um die Herde, die ihnen Christus anvertraut hat. Aber es gehören eigentlich alle geistlich reifen Gotteskinder mit in diesen Schutzkreis hinein, die mit dafür Sorge tragen, dass die Gemeinde vom Bösen bewahrt bleibt und auf einem guten Weg bleibt. Dazu gehört, dass wir miteinander Gottes Wort lesen und ihm nachfolgen. Miteinander. Das ist gerade heute von ganz besonderer Wichtigkeit. Und es macht mir große Not, seit vielen Jahren zu sehen, dass wir in einer Zeit der Atomisierung der Gemeinden leben. Neben einigen Großgemeinden werden viele andere Gemeinden immer kleiner. Das hat aber einen oder mehrere negative Folgen. Wir haben in vielen Gemeinden die Folge, und wir leiden ja auch darunter, dass wir kaum noch funktionierende Kreise für Jugendliche und junge Erwachsene haben. Und gerade sie brauchen die geistliche Gemeinschaft mit geistlich Gleichgesinnten. Gerade sie brauchen Gemeinschaft, die sie erleben lässt, ich bin nicht der Einzige in meiner Altersgruppe, der diesen Weg mit Jesus geht. Weil der Mensch ein Herdentier ist, geistlich betrachtet ein Schaf, mag er keine einsamen Wege gehen. Und wenn er einsam bleibt auf seinem Weg, auch wenn es der richtige ist, wird er unsicher und schwach und strauchelt und fällt. Und deshalb braucht er die Gemeinschaft mit denen, die auch vieles ganz anders machen als diese Welt. Und je mehr unsere jungen Leute ohne diese geistliche Gemeinschaft leben müssen mit Gleichaltrigen, umso mehr sind sie der endzeitlichen Verführung ausgesetzt. Umso mehr passen sie sich wieder der Welt an. Umso mehr fehlt ihnen geistliche Kraft, so zu leben, wie es Jesus gefällt. Und sogar ihr Heil in Christus kann wieder in Gefahr geraten. Aber das gilt ja nicht nur für die Jüngeren. Es gilt in letzter Konsequenz für uns alle. Auch wir alle brauchen die Brüder und Schwestern, die mit uns unterwegs sind. Dass unsere Gemeinschaft eine geistliche, lebendige, ehrliche und dadurch geistlich tragende Gemeinschaft ist. Deshalb ist es so wichtig, dass die Machenschaften des Bösen in unserer Mitte keinen Platz finden. Wenn Gott Gnade schenkt, und wir beten darum, dann haben wir noch ein großes Werk vor uns in der Eichenau und in Riedlingen. Aber es kann nur gelingen, wenn uns Gott als einer geistlichen Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern die Vollmacht gibt, die wir dazu brauchen. Und dazu gehört eben dann auch das ganz feste Verwurzeltsein im Wort Gottes. Das Wort Gottes ist Verheißung für heute und morgen. Und dass wir nun gleich im Anschluss an die Predigt des Abendmahl miteinander feiern, fügt sich sehr gut ein ins Thema. Denn am Abendmahl feiern wir ja ganz wesentlich die leibliche Gemeinschaft mit Jesus. Jesus ist das Haupt. Wir als Gläubige sind sein Leib. So schreibt Paulus in Römer 12, Vers 5, so sind wir die vielen ein Leib in Christus. In Christus, wir sind der Leib Jesu, wir gehören leibhaftig, ist was unvorstellbar Großartiges, wir gehören leibhaftig zu ihm. Noch deutlicher sagt Paulus 1. Korinther 12, 12, denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber obgleich viele ein Leib sind, so auch der Christus. In dieser Formulierung, so auch der Christus, fasst Paulus die ganze Gemeinde, alle Gläubigen, zu dem Christus zusammen. Wir miteinander, verbunden mit dem Haupt Jesus, wir alle gemeinsam sind der Christus. Das ist ein unglaublicher geistlicher Adel und eine unglaubliche geistliche Wirklichkeit, die darin zum Ausdruck kommt. Und im Abendmahl feiern wir es miteinander, weil wir durch einen Geist in Christus hineingetauft sind, gehören wir durch Glaube und Taufe ganz und gar zu ihm. Und das lässt Jesus uns spüren, indem er uns in Brot und Wein seinen Leib und sein Blut schenkt und darreicht. So hat es der württembergische Reformator Johannes Brenz im Württembergischen Katechismus formuliert. Ob wir es nun symbolisch verstehen oder real, macht meines Erachtens keinen furchtbaren Unterschied. Der Sinn ist beides Mal derselbe. Das Abendmahl, das uns mit den Worten Jesu gereicht wird, mein Leib, mein Blut, ist von seiner Bedeutung her die Feier der leiblichen Gemeinschaft mit Christus. Die Vergewisserung, ich gehöre zu Jesus, genauso fährt Johannes Brenz fort und vergewissert uns damit, dass wir haben Verzeihung der Sünden und ein ewiges Leben. Als ich es gelesen habe, musste ich denken, wir sind wieder ganz direkt beim Wortlaut von Apostelgeschichte 26, 18, unser Predigtext. Dass sie sich bekehren, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Wir haben ein Erbe. Das will uns der Teufel rauben, indem er uns in seinem Reich der Finsternis festhält oder, wenn wir durch Christus entkommen sind, hinüberversetzt ins Reich seines lieben Sohnes, zurückzuholen versucht. Vergebung der Sünden, ewiges Leben, himmlisches Erbe gönnt er uns nicht. Aber wir haben es gesungen, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Er ist ein besiegter Feind. Noch nicht völlig entmachtet, aber besiegt. Und in dieser Gewissheit, liebe Geschwister, können wir auch heute fröhlich und getrost leben, wenn wir wissen, dass wir klar auf die Seite Jesu getreten sind, dass wir sein Heil angenommen haben. Dann darf auch uns persönlich jetzt die Feier des Abendmahls die Vergewisserung sein, dass wir haben Vergebung der Sünden und ein ewiges Leben. Amen.